Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Schritt für Schritt bewegen wir uns durch das alttestamentliche Buch Esther. Und alles deutet darauf hin, dass es inhaltlich recht bald zu einer entscheidenden Wende kommen wird. Die ganze Geschichte spielt sich ab zur Zeit des persischen Königs Ahasveros im 5. Jahrhundert vor Christus. Er beherrscht ein Weltreich, das von Indien bis ans Mittelmeer reicht, aber auch Ägypten und Äthiopien sind Teil dieses Reiches. Zur Bevölkerung gehören auch jene Juden, die nach dem babylonischen Exil nicht in ihre Heimat zurückgekehrt sind, sondern die ihr Leben weiterhin in einem heidnischen Umfeld bestreiten wollen. Das erweist sich als tragisch, nachdem der Regierungsbeamte Haman mit einem Juden in Streit geraten ist, nämlich mit Mordechai. Denn aus lauter Zorn über ihn beschließt Haman, sämtliche Juden im persischen Reich an einem ganz bestimmten Tag ausrotten zu lassen. Der Konflikt zwischen Mordechai und dem Regierungsbeamten Haman spitzt sich weiter zu. Denn obwohl der Befehl, alle Juden an einem bestimmten Tag zu töten, längst im ganzen persischen Reich verbreitet worden ist, plant Haman, sich außerdem persönlich an Mordechai zu rächen. Der Grund? Gekränkte Ehre. Mordechai hatte sich geweigert, vor Haman die Knie zu beugen, weil ein Jude das nur vor Gott tut. Unterdessen hat Mordechai seine Adoptivtochter aufgefordert, sich beim König für die Juden einzusetzen. Denn Esther, so ihr Name, war vom König zur Frau genommen und zur Königin ernannt worden. Tatsächlich hat sich Esther vorgenommen, Haman und den König an einen Tisch zu bringen, um sie dazu zu bewegen, den Beschluss zur Judenvernichtung aufzuheben. Sie lädt die beiden zu einer festlichen Mahlzeit ein, rückt aber nicht heraus mit der Sprache. Stattdessen soll es am nächsten Tag ein zweites Treffen geben. Doch in der Nacht davor finden weder der König noch sein Regierungsbeamter Haman zur Ruhe. Der König lässt sich deshalb aus der Chronik seines Reiches vorlesen, um besser einschlafen zu können. Und stößt dabei auf eine Notiz, die ihn daran erinnert, dass der Jude Mordechai ihm in der Vergangenheit wahrscheinlich einmal das Leben gerettet hat, indem dieser nämlich ein geplantes Attentat gegen den König gemeldet hatte. Nun, in dieser Nacht fällt dem König auf, dass Mordechai dafür niemals eine Belohnung bekommen hat. Ausgerechnet, als ihm dies durch den Kopf geht, klopft der Regierungsbeamte Haman bei ihm an und bittet um Erlaubnis, diesen Mordechai an einem extra für ihn angefertigten Galgen aufhängen zu dürfen. Eben weil er sich mal wieder über dessen angebliche Respektlosigkeit geärgert hat. Wenn Sie, liebe Hörer, den biblischen Bericht kennen oder die vorige Sendung dazu gehört haben, dann wissen Sie, dass es in dieser Nacht im Palast des Königs zu einer skurrilen Szene gekommen ist. Aus dem Kapitel 6 des Esther-Buches lese ich dazu noch einmal die Verse 7 und 8 und zusätzlich auch noch Vers 9 vor. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm: Was soll man dem Mann tun, den der König gern ehren will? Haman aber dachte in seinem Herzen: Wen anders sollte der König gern ehren wollen als mich? Und Haman sprach zum König: Dem Mann, den der König ehren will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt, und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, den der König gern ehren will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen: So tut man dem Mann, den der König gern ehren will. Soweit die Verse 7 bis 9. Zwischen dem König und seinem Regierungsbeamten Haman kommt es also zu einem grandiosen Missverständnis. Der König sucht nach einer Idee, wie man Mordechai nachträglich belohnen und feierlich auszeichnen könnte. Doch Haman denkt, der König wolle ihn, den Premierminister des persischen Reiches, noch weiter zu Ehren kommen lassen. Typisch Haman, so möchte ich behaupten. Schon längst hat er sich als eine Mischung aus einem unsympathischen Emporkömmling, einem raffgierigen Kerl mit kindlichem Gemüt und einem skrupellosen Übeltäter erwiesen. Des Weiteren ist er aber auch selbst verliebt und steht gerne im Mittelpunkt. Es würde mich nicht wundern, wenn sich in seinem Herzen auch schon der Wunsch geregt hat, eines Tages der Nachfolger des Königs zu werden und den Thron zu besteigen. Dass dies ganz ohne Blutvergießen möglich sein würde, war eher unwahrscheinlich. Denn von einem Mann wie Haman konnte man schließlich nicht erwarten, dass er Jahr aus, Jahr ein geduldig auf eine legale Möglichkeit hofft, die Macht zu übernehmen. Selbst unter den israelitischen Königen hat so etwas häufig nicht funktioniert. Wenn man in die beiden alttestamentlichen Königsbücher schaut, könnte man fast darüber lachen, wie kurz die Regierungszeiten mancher Könige waren. Aber leider waren meistens wahre Tragödien der Grund dafür, verbunden mit geistlichen Fehlentwicklungen. Sobald ein neuer König auf dem Thron saß, konnte er kaum noch jemandem trauen. Immer musste er damit rechnen, dass ihm ein enger Vertrauter, ein machtgieriger Beamter oder sogar jemand aus der eigenen Verwandtschaft seine Position als König streitig machen wollte. Nach allem, was wir bisher schon über Haman erfahren haben, traue ich auch ihm eine solche Skrupellosigkeit zu. Schließlich zeigt der Vorfall im königlichen Palast, dass er nur darauf wartet, noch ein bisschen mehr anerkannt zu werden. Aber zwischen seiner eigenen Position als Premierminister und der des Königs gibt es eben kaum noch etwas, was man ihm anbieten könnte. Aus Kapitel 3 wissen wir, dass der König ihm sogar schon seinen Siegelring anvertraut hat, so dass Haman im Namen des Königs agieren kann. Vielleicht halten Sie das, was ich Haman unterstelle, für bloße Spekulation. Aber wenn man bedenkt, welche Fantasien er selbst dem König gegenüber preisgibt, er denkt ja, dass er derjenige ist, den der König ehren will. Und dann verrät er, was für eine Ehrung er für sich als angemessen hält. Ich zitiere, »Dem Mann, den der König gern ehren will, soll man königliche Kleider bringen und ein Ross, dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen lassen.« Meines Erachtens deutet dieses Wunschbild, das sich Haman von seinem eigenen Auftritt macht, darauf hin, dass er gern selbst König wäre. Haman wird jäh aus seinen Träumen gerissen, als der König ihm mitteilt, dass Mordechai derjenige ist, den er gern ehren möchte. Eben weil Mordechai den König einmal vor einem Mordanschlag bewahrt hat. Vers 10. Der König sprach zu Haman, »Eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast.« Ich wüsste nur allzu gern, was Haman in diesem Moment gedacht hat. Schließlich war er zum König gekommen, um ihn darum zu bitten, Mordechai an den Galgen hängen zu dürfen. Und nun soll ausgerechnet er, Haman, dafür sorgen, dass diesem Juden eine außergewöhnlich große Ehre zuteil wird. Aber es hilft ja nichts. Haman muss gehorchen. Ich lese weiter ab Vers 11. Da nahm Haman Kleid und Ross und zog Mordechai an und führte ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her, »So geschieht dem Mann, den der König gern ehren will.« Und Mordechai kam wieder zum Tor des Königs. Haman aber eilte nach Hause, traurig und mit verhülltem Haupt, und erzählte seiner Frau Seresch und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Freunde und seine Frau Seresch, »Ist Mordechai, von dem du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der Juden? So vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst vor ihm vollends zu Fall kommen.« Soweit die Verse 11 bis 13. Was für eine Niederlage, die Haman einstecken musste. Stets hatte er sich darüber geärgert, dass Mordechai nicht vor ihm, dem Herrn Premierminister, die Knie beugen wollte. Und jetzt musste ausgerechnet er diesen hochnäsigen Juden auch noch auf einem Pferd sitzend durch die Stadt führen und seine Verdienste vor den Leuten preisen. Zu guter Letzt sagen ihm auch noch seine Freunde und seine eigene Frau, Gegen einen Juden wie Mordechai wirst du nichts ausrichten können, eher kommst du selbst zu Fall. Fast hört sich das an wie eine Prophezeiung. Oder eilte den Juden vielleicht der Ruf voraus, dass sie es, natürlich im übertragenen Sinne, immer wieder schaffen, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen? Nun, Mordechai blieb der Galgen, der bereits für ihn vorbereitet war, tatsächlich erspart. Und auch die Situation der Juden im Persischen Reich war nicht völlig aussichtslos, weil Gott nicht vorhatte, sie der eigentlich schon beschlossenen Vernichtung preiszugeben. Dennoch bleibt es ein Rätsel, warum Haman von seiner Frau und von seinen Freunden gewarnt wird. Zumal Hamans Frau es ja gewesen war, die ihn auf die Idee gebracht hatte, für den verhassten Mordechai einen extra hohen Galgen errichten zu lassen. Unser Bibeltext erinnert uns nun daran, dass Königin Esther ihren Ehemann, also den König, als auch den Regierungsbeamten Haman ein zweites Mal zu einem gemeinsamen Essen eingeladen hat. Haman hat zu Hause von seiner Frau und seinen Freunden gerade die düstere Voraussage erhalten, dass er gegen Mordechai nichts ausrichten wird. Da holt man ihn zum Essen ab. Ich lese Vers 14 und dann aus Kapitel 7 die beiden ersten Verse. Als sie aber noch mit ihm redeten, kamen des Königs Kämmerer und geleiteten Haman eilends zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und als der König mit Haman zu dem Mahl kam, das die Königin Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, auch an diesem zweiten Tage, als er Wein getrunken hatte: Was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Und was begehrst du? Wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Haman noch am Tag zuvor damit geprahlt hatte, allein mit der Königin und dem König dinieren zu dürfen. Doch jetzt, so meine Vermutung, fühlte er sich nicht wohl in seiner Haut. Nach der Demütigung, die er, jedenfalls nach seinem eigenen Empfinden, erlitten hatte, und nach der unheilvollen Warnung seiner Freunde und seiner Frau, wartete er ungeduldig darauf, den Zweck dieser Zusammenkunft zu erfahren. Diesmal wird Königin Esther doch bestimmt verraten, was sie von den beiden Herren will. Weiter ab Vers 3. Die Königin Esther antwortete: Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste. Wir können uns kaum ausmalen, wie schwer es Königin Esther gefallen sein muss, diese Bitte zu äußern. Denn diese Bitte ist mit dem Geständnis verbunden, dass sie selbst zum Volk der Juden gehört. Falls also der Plan, die Juden zu vernichten, tatsächlich in die Tat umgesetzt werden sollte, dann würde auch ihr letztes Stündchen schlagen. Esther hatte ihre Herkunft stets verheimlicht, und zwar auf Anraten ihres Adoptivvaters Mordechai. Denn Esther hätte wohl schon damals, als sie an dem Schönheitswettbewerb des Königs teilgenommen hatte, keine Chance gehabt, wenn ihre jüdische Herkunft bekannt geworden wäre. Das heißt, höchstwahrscheinlich wäre sie auch nicht Königin geworden. Wie der König, so hat auch Haman nichts von all dem gewusst, als er den Erlass zur Tötung der Juden verfasst hatte. Und dieser Erlass, Sie werden sich vermutlich erinnern, war zu einem Bestandteil der Gesetze der Meder und Perser geworden und somit unauflöslich. Nicht einmal der König hatte die Befugnis, ein solches Gesetz oder einen solchen Erlass außer Kraft zu setzen. Während er und Haman noch nicht so recht begreifen können, welche Folgen das Geständnis von Esther haben wird, identifiziert sie sich voll und ganz mit ihrem Volk. Das Schicksal, das den Juden droht, lässt sie nicht kalt. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, sagt sie. Aber die drohende Vernichtung der Juden zwingt sie dazu, ihr bisheriges Schweigen zu brechen. Vers 5 berichtet über eine erste Reaktion des Königs. Der König Ahasveros antwortete und sprach zu der Königin Esther: Wer ist der oder wo ist der, der sich hat in den Sinn kommen lassen, solches zu tun? Der König scheint aus allen Wolken zu fallen. Ein Blick zurück in das dritte Kapitel zeigt auch warum. Als Haman den Erlass zur Vernichtung der Juden ausgearbeitet hatte, bat er den König zwar formell um dessen Zustimmung, aber geschickt verschwieg Haman, welches Volk er auslöschen wollte. Allein die große Anzahl der Juden im Persischen Reich hätte den König womöglich zurückgeschreckt. Andererseits war es natürlich sein Fehler gewesen, dem Regierungsbeamten Haman einfach blind zu vertrauen. Man könnte hier den Eindruck bekommen, dass König Ahasveros einfach nur zu naiv, zu vertrauensselig war. Aber das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. In außerbiblischen Quellen finden sich Berichte über seinen groß angelegten Feldzug gegen Griechenland, der schließlich um die 2 Millionen Todesopfer gefordert hat. Diese hohe Opferzahl kam nicht von ungefähr, sondern Ahasveros ging mit großer Brutalität gegen seine Feinde vor und schonte dabei auch seine eigenen Leute nicht. Ein Menschenleben war für ihn kaum etwas wert. Deshalb glaube ich, dass die Informationen, die er nun aus dem Munde von Königin Esther vernimmt, nur deshalb sein Herz anrühren, weil auch sie, seine geliebte Ehefrau, davon betroffen sein wird. In erster Linie deswegen fragt er sie, wer ist derjenige, der die Juden umbringen möchte. Weiter ab Vers 6. Esther sprach: Der Feind und Widersacher ist dieser niederträchtige Haman. Haman aber erschrak vor dem König und der Königin. Und der König stand auf vom Weingelage in seinem Grimm und ging in den Garten am Palast. Aber Haman trat vor und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Unglück vom König schon beschlossen war. Die geschilderte Situation erinnert mich an einen Vers aus dem Buch des Propheten Sacharja. Dort ist zu lesen: So spricht der Herr Zebaoth, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Mit anderen Worten, wer sich an Gottes Volk, den Juden, vergreift, der bekommt es mit Gott zu tun. Der muss damit rechnen, dass Gott ihn in die Schranken weist. Dass das keine leere Drohung ist, haben einzelne Menschen, aber auch ganze Völker im Lauf der Jahrtausende bitter erfahren müssen. Zurück zu Haman, zu Königin Esther und zu König Ahasveros, der sich hinaus in den Garten verzogen hat, um seinen Zorn abzukühlen und über die ganze Situation kurz nachzudenken. Haman ist sich unterdessen nicht zu schade, vor Königin Esther um sein Leben zu winseln. Sein Plan, sämtliche Juden im Persischen Reich zu töten, bereitete ihm keinerlei Skrupel. Aber sein eigenes Leben, das will er unbedingt retten. Er, der so wütend gewesen war, weil ein Jude, nämlich Mordechai, nicht die Knie vor ihm beugen wollte, ist nun bereit, sich selbst vor einer Jüdin niederzuwerfen. Vers 8. Und als der König zurückkam aus dem Garten am Palast in den Saal, wo man gegessen hatte, lag Haman vor dem Lager, auf dem Esther ruhte. Da sprach der König: Will er auch der Königin Gewalt antun bei mir im Palast? Als das Wort aus des Königs Munde gekommen war, verhüllten sie Haman das Antlitz. Als der König wieder in den Saal hereinkam, sah er wohl, wie Haman vor dem Ruhepolster kniete, auf dem Esther Platz genommen hatte. Denn zu damaliger Zeit saß man nicht zu Tisch, sondern man machte es sich auf einem solchen Ruhepolster bequem. Doch für einen Untertan gehörte es sich nicht, der Frau des Königs so nahe zu kommen. Prompt wurde dieses Verhalten von König Ahasveros als ein plumper Annäherungsversuch gewertet. Kurz darauf bekommt Haman das Antlitz verhüllt, ein sicheres Zeichen dafür, dass an ihm die Todesstrafe vollzogen werden soll. Weiter ab Vers 9. Und Harbona, einer der Kämmerer vor dem König, sprach: Siehe, es steht ein Galgen beim Hause Hamans, 50 Ellen hoch, den er für Mordechai aufgerichtet hat, der doch zum Wohl des Königs geredet hat. Der König sprach: Hängt ihn daran auf. So hängte man Haman an den Galgen, den er für Mordechai aufgerichtet hatte. Da legte sich des Königs Zorn. Damit ging das in Erfüllung, was Hamans Freunde und auch seine Frau ihm warnend vorausgesagt hatten. Ist Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der Juden, so vermagst du nichts gegen ihn, sondern du wirst vor ihm vollends zu Fall kommen. Zugleich erinnert mich das Geschehen an einen Vers aus dem neutestamentlichen Galaterbrief. Darin schreibt Paulus in Kapitel 6, Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Auf äußerst makabre Weise hat sich auch das im Fall des Regierungsbeamten Haman bewahrheitet. Er starb an dem Galgen, den er eigentlich für Mordechai errichten ließ. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Diese Warnung gilt übrigens auch gläubigen Menschen. Jakob zum Beispiel, der spätere Stammvater der Israeliten, musste dies bitter erleben. Als junger Mann erschlich er sich den Erstgeburtssegen seines Vaters Isaak, und zwar, indem er seine eigenen Hände und seinen Hals so mit dem Fell eines Böcklands präparierte, dass der alte Isaak dachte, nicht Jakob, sondern sein älterer Bruder Esau würde ihn besuchen. Der war nämlich ziemlich stark behaart. Auch der Geruch des Fells deutete auf Esau hin, weil er im Gegensatz zu Jakob oft als Jäger unterwegs war. Viele Jahre später war Jakob selbst ein alter Mann und Vater von 12 Söhnen. Eines Tages brachte man ihm einen bunten Rock, den er einst seinem Lieblingssohn Josef geschenkt hatte. Dieser Rock war jetzt mit Blut durchtränkt und man erzählte ihm, dass Josef wohl von einem wilden Tier getötet worden sei. Für Jakob brach eine Welt zusammen. Dabei war alles nur ein böser Schwindel. Das Blut war das eines geschlachteten Ziegenbocks und Josef lebte noch. Dem alten Jakob passierte also im Grunde genommen dasselbe, was er in jungen Jahren seinem eigenen Vater angetan hatte. Was der Mensch sät, das wird er ernten, würde der Apostel Paulus dazu sagen. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Zurück zu Haman, dem persischen Regierungsbeamten, der am Galgen sein Ende findet. Er hat gewissermaßen das geerntet, was er gesät hat. Denn diesen Galgen hatte er eigentlich errichten lassen, um den Juden Mordechai zu töten. Also, Ende gut, alles gut? Nein. Denn die Anordnung Hamans, alle Juden im persischen Reich zu vernichten, hat auch nach seinem Tod weiterhin Gültigkeit. Zum Schluss dieser Sendung lade ich Sie herzlich dazu ein, auch bei der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel wieder dabei zu sein. Im Mittelpunkt steht dann das 8. Kapitel des Esther-Buches. So viel sei schon mal verraten, tatsächlich kommt es zu einer positiven Wende zugunsten der Juden im Persischen Reich. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.